Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama. Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Wir haben eben beim Abendessen überlegt, wir müssen noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ist gerade viel zu tun, alle kränkeln so ein bisschen, aber the show must go on. Und da meinte unsere Tochter dann, sprecht doch über die Nacht, wenn ihr das abends aufnehmt. Dann das haben wir gedacht, ja, stimmt. Das hatten wir irgendwie sowieso mal so als Thema irgendwo im Hinterkopf schwirren. Ja, nehmen wir das einfach mal zum Anlass, über die Nacht in Japan zu sprechen. Unsere Nächte in Japan.
Unsere Nächte, ja.
Gleich vorweg. Normalerweise, wenn ich da zum Arbeiten bin, schlafe ich nachts. Aber wir müssen immer so früh aufstehen, dass ich die Nacht gar nicht mitbekomme. Aber die Nacht geht ja früh los, dadurch, dass es so früh dunkel wird. Deswegen ist relativ breit der Zeitraum, was wir als Nacht bezeichnen.
Genau. Folge. Also daran habe ich nämlich auch gedacht, weil wir nämlich öfters Diskussionen haben, wann jetzt welche Tageszeit beginnt, um wie viel Uhr sozusagen oder woran macht man das fest. Und da haben wir uns oft schon so ein bisschen in die Wolle bekommen, wann ist denn jetzt Nacht? Ist es Nacht, wenn es dunkel ist? Ist es Nacht um 22 Uhr? Oder wann ist es Nacht? Wie würdest du das definieren?
Wenn die meisten Leute schlafen.
Okay, ja. Warum nicht? Eigentlich eine ganz gute Definition, ja? Mhm. Und wie wir da immer schlafen in Japan, darüber haben wir ja schon ausführlich in unserem Podcast zum Thema Schlaf gesprochen. Aber manchmal macht man ja nachts vielleicht auch was anderes als zu schlafen. Was mir so eingefallen ist, als ich überlegt habe, naja, Nächte in Japan, was kann ich da erzählen? Als Frau sozusagen, ja, Japan ist ja so ein sicheres Land. Auch wenn man da spät nachts noch unterwegs ist, muss man quasi keine Angst haben. Aber es war dann tatsächlich so, dass wenn ich mal mit einem späteren Zug nach Hause gefahren bin, da gab es dann immer der Klassiker, der Salaryman, also der Geschäftsmann im Anzug, der noch nach der Arbeit trinken gehen musste mit seinen Kollegen und zu viel getrunken hat und dann nach Hause wankt. Und die haben einen dann immer angesprochen. Also das krasse Gegenteil zu dem Typen, der damals vor mir weggerannt ist, als ich versucht habe herauszufinden, wo die Tankstelle ist. Da hatten sie dann plötzlich Mut und haben mich auf Englisch dann so, hey, what is your name und so. Also haben dann immer so random.
Rot im Gesicht.
Die Sätze halt so gebrüllt, die sie halt so drauf hatten auf Englisch. Also super nervig. Ich meine, allein schon von der Statur her sind die jetzt halt in der Regel dann nicht ganz so bedrohlich. Aber ich wusste auch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Trotzdem unangenehm.
Ja.
Unangenehme Situation gewesen, immer.
Stimmt, und dann sind die ja oft auch besoffen, ne? Also was da.
Ja, genau, also die haben sich das ja nur getraut, weil sie halt.
Ja, genau, waren. Und ich meine, was man oft sieht abends, also wenn es so auf die letzte Bahn zugeht, dass die halt auch kotzen einfach, ne? Das war doch, wo wir uns damals getroffen haben in Japan, wo du in Japan warst, also vor vielen Jahren, waren wir doch auf einem Konzert zusammen.
Ja, stimmt.
Mit meinem Bruder noch, der fand es ganz fürchterlich. Wir haben ihn gezwungen, sich da dieses Rockkonzert anzuschauen. Von der Band Eastern Youth war das. Mhm. Danach sind wir wieder zurück und mussten in Shinjuku in den Bahnhof umsteigen. Und da war dann auch einfach einer, der dann so mitten auf dem Platz halt gekotzt hat. Das war meine erste Erfahrung mit dieser Kultur des Nachts. Dass halt dann diese ganzen Anzugträger, die halt tagsüber steif wie noch was durch die Gegend laufen, komplett die Kontrolle verlieren. Wie so in sich die Kontrolle verlieren. Einfach mal so auf die Gleise kotzen oder auf den Bahnsteig oder eben auf den Bürgersteig und weiter geht's. Und dann
also das hat sich auch bei mir so eingebrannt. Also man ist ja gewohnt, dass alkoholisierte Menschen in Deutschland zu begegnen, zu jeder, gerade in Köln, echt zu jeder Tageszeit. Aber in Japan, dass die Leute so ihre Kontrolle über sich verlieren, kriegt man nur selten mit. Das ist in diesem Rahmen anscheinend halt gesellschaftlich gestattet. Und das ist echt ein komischer Anblick, wenn da jemand so in so einem schicken Anzug mit so einem Aktenköfferchen dann steht und auf die Gleise kotzt.
Ja.
Also es passt nicht zusammen. Passt nicht.
Ja, aber es scheint ja ein ernstes Problem zu sein, weil ja auch in den Städten und eigentlich auch auf dem Land hängen mittlerweile überall so Plakate, wo immer steht, dass es nicht in Ordnung ist, das Zugpersonal gewalttätig anzugehen. Keine Gewalt gegen das Zugpersonal. Da sind dann immer so Bilder von so rotbäckigen Salarymen, die halt offensichtlich was getrunken haben, dann so irgendwie mit einem Regenschirm oder sowas halt so Bahnangestellte hauen.
Ah ja, stimmt, ich erinnere mich.
Also das habe ich noch nie erlebt, aber es scheint ja offensichtlich ein Problem zu sein. Und das passiert eben tagsüber nicht, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch nachts passiert eher.
Ja, und also das Kuriose ist ja auch in Japan, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, dass die letzten Züge halt schon ziemlich früh fahren. Also auch in Tokio, der letzte Zug, je nachdem von welcher Linie, wo man hin muss, der fährt so um Mitternacht herum. Also wo man so denkt, da geht's ja eigentlich gerade erst los, oder? Nee, die wollen auch irgendwann mal Feierabend machen. Und dann ist natürlich immer das Problem gewesen, wenn ich aus war mit anderen Leuten und man muss halt diesen Letztzug kriegen, da müssen halt dann alle rein, ne? Also es ist dann so wie die Rush-Hour am Morgen, nur dass du halt nicht sagen kannst, ja, naja, theoretisch kann ich jetzt auch noch den nächsten oder übernächsten Zug nehmen. Nee, da müssen dann alle rein. Also es ist dann wirklich gesteckt voll. Die Leute sind halt anders als morgens auch schon alkoholisiert oder nicht mehr in so guter Verfassung. Also es hängt dann so ein unangenehmer Dunst auch in der Luft. Man ist so aneinander gequetscht, hofft nur, dass man jetzt irgendwie nicht angekotzt wird.
Es ist auch ungewöhnlich laut dann immer.
Ja, also ich war wahrscheinlich laut, weil wir haben uns dann meistens schon auch noch so laut unterhalten und so. Ja. Wenn man auch dann was getrunken hat, kann man das ja nicht mehr so, also spricht man ja meistens zu laut, weil man es nicht mehr so mitbekommt. Auf. Genau. An manchen Haltestellen, also der Zug hält an, die Türen gehen auf, Leute steigen ja in der Regel dann aus, je nachdem, wie weit man sich dann vom Stadtzentrum entfernt. Und dann kommt manchmal ein Bahnangestellter eingestiegen, streut so Sand auf dem Boden, kehrt, steigt wieder aus, weiter geht's. Und das machen die halt, wenn dann doch mal jemand in die Bahn gekotzt so hat, dann haben die halt wie so Sand.
Antikotzsand.
Der saugt das halt auf und dann kann man es halt, also mit dem Lappen kannst du ja lange wischen, ne? Also
stimmt, merkt auch
man
schon gesehen.
Es scheint sehr häufig vorzukommen, die haben auch das schon perfekt gelöst. Und ich hatte es dann auch mal, dass ich bin mit Mitbewohnern nach Hause gefahren im letzten Zug und dann meinte eine Mitbewohnerin so, oh, mir ist so schlecht, ich glaube, ich halte es nicht mehr durch bis zu Hause, ich steige jetzt aus. Und ich sage, aber du kannst ja nicht aussteigen, wo kommst du dann nach Hause? Ja, ich gehe dann zu Fuß. Was? Du willst von da zu Fuß gehen? Ja, es geht schon. Und da ist sie halt ernsthaft ausgestiegen und ist dann irgendwie zu Fuß nach Hause, oder? Ja. Und als wir an Silvester, als wir Silvester gefeiert haben, da war ja dann auch das Problem. Ja, wie kommen wir jetzt nach Hause? Dann, also alle haben ja dann das Problem, weil alle bleiben ja bis über Mitternacht. Das heißt, es fahren halt keine Züge mehr und die Taxen sind halt dann auch rar gesät. Und bis 6 Uhr morgens oder wann dann der erste Zug da fährt, da hatten wir dann irgendwie auch keinen Nerv durchzuhalten. Eine sehr heldenhafte Geschichte von meinem Mitbewohner und Freund damals. Wir haben nicht alle ins Taxi gepasst. Und der hat halt gesagt, nee, er bleibt jetzt hier und wartet, bis die U-Bahn aufmacht und dann mit der Bahn nach Hause fahren. Also die sind dann so richtig zu, man kann da auch nicht reingehen. Mhm. Und er wartet, hat uns dann geholfen, sogar ein Taxi zu finden. Mhm. Meine eine Mitbewohnerin war schon so jenseits von gut und böse, aber der Taxifahrer war wahrscheinlich auch bei Silvester, war so ein bisschen drauf eingestellt und er war super nett und fürsorglich, wie so ein Papa irgendwie, hat er sich da um uns gekümmert. Soll ich das Fenster ein bisschen aufmachen und so? Aber vielleicht dachte ich auch einfach nur so, bitte kurz auf keinen den Wagen. Naja, und unser Mitbewohner hat uns dann da reingesetzt, verabschiedet und meinte, er schläft jetzt, setzt sich da jetzt in den Eingang zur U-Bahn und wartet noch 2 Stunden, bis die erste Bahn fährt. Also dachte ich echt so, pff. Also auch so ohne, naja, wenn es jetzt unbedingt sein muss, sondern so voll so, ne, überhaupt kein Problem, mache ich doch gerne, so nach dem Motto, da war ich echt tief beeindruckt von dieser edlen Tat.
Ja, bei Nacht in Japan denke ich ja, es gibt in Japan manchmal so fahrende Imbisse, nenne ich das mal. Also ein bisschen vielleicht vergleichbar mit bei uns so einem, dem Hähnchenmann oder sowas.
Ja, der Currywurstbude.
Der Currywurstbude, aber eben nachts, so kleine Busse, also Autobusse oder nicht mal Autobusse, sondern fast wie so schon nur so Anhänger oder Schubkarren mit so einer kleinen Küche drin. Eben, ich kenne das nur als Rahmenküche. Das heißt, kann man aufklappen, da gibt es dann kochendes Wasser und so ein bisschen Zutaten, die da so rumhängen und Löffel und Kellen. Und das ist transportabel. Und in dem Hotel in Osaka, wo wir immer übernachten, da machen wir einmal so einen Kneipenabend sozusagen, alle zusammen als Gruppe. Und danach gehen wir wieder nach Hause, dann ist es so 10:30 oder so. Und dann, wenn man Glück hat, stand da dieser Mann, dieser alte Mann, weiß ich nicht, wie alt war der, 60, 70 Jahre alt, mit seinem kleinen Wägelchen und hat aus so blauen Plastikplanen, bekannt aus einer der ersten Folgen der Picknickdecke, so ein kleines Dach gespannt, also ein Zelt, ja, mit so Hockern. Und so konnte man eben in dieses portable Restaurant, konnte man abends einkehren und dafür 500 Yen, also eine 500 Yen Münze, so eine Nudelsuppe essen. Das war total, das ist für mich so Magic. Das ist Japan Magic. ja, diese tragbare Küche irgendwie, wo das Wasser brodelt und der Typ ist natürlich dann auch immer so ganz entspannt und so, ja, 500 Yen, hier, noch, wollt ihr noch ein Ei rein? Zack, kriegst du noch ein gekochtes Ei rein. Und dann sitzt man da unter diesen blauen Plastikplanen auf einem Parkplatz nachts um, ja, ich sage jetzt nachts, ist es 22:30 oder so und kann dann noch seine Nudelsuppe essen, vorm Schlafen gehen. Sehr schön.
Ich war da auch einmal mit dabei, ja. Das war echt ein Erlebnis, wo man denkt auch so, okay, ist das jetzt diese Kneipe in Anführungszeichen? Aber ich finde das auch immer wieder erstaunlich, dass das halt gestattet ist oder geduldet.
Ja,
ist
es, in genau, geduldet, ja,
da käme doch sofort, ach, um Gottes Willen, hier das offene Gas und sind so wahnsinnig, Arbeitsschutz und Toilette gibt es natürlich auch nicht und so. Also das hat natürlich total viel Charme. Also ja. Ich hoffe, es wird weiter geduldet.
Es wird sowas noch geben, ja.
Ich habe ja sowas Ähnliches auch mal erlebt, als ich damals... Ich kram's ja jedes Mal wieder raus, 2 Wochen allein in Japan unterwegs war ich ja auf dem Koyasan, dem Tempelberg. Und das war aber damals, 2009, schon noch irgendwie abgeschiedener. Also da gab's einen kleinen Laden, der so haltbare Lebensmittel verkauft hat, nichts Gekühltes, weiß ich noch. Und da war auch so, das Wohnzimmer war so halb im Laden drin irgendwie. Es war auch alles so ein bisschen nur so, oh ja, es liegt da halt so rum. Das war ein bisschen kurios. Das war der einzige Laden, wo man was kaufen konnte. Ja,
das war vor dem Overhaul des Orts.
Genau, vor diesem großen, also da gab es eben keinen Konbini. Inzwischen gibt es einen Konbini. Und es gab, das stand auch damals schon im Reiseführer und so, irgendwo versteckt gibt es eine Kneipe und wenn man da mal so ein bisschen rumfragt, dann kann man da auch hingehen und so. Aber es hat sich dann so ergeben, in der Jugendherberge, wo ich übernachtet habe, da war auch eine Japanerin, die allein unterwegs war und wir waren uns irgendwie ganz sympathisch. Und dann auch noch Bahnlinienfreunde, sie an der gleichen Linie gewohnt hat wie ich, was natürlich sofort eine untrennbare Verbundenheit hergestellt hat, zumindest für eine kurze Zeit. Und mit der habe ich mich dann auf die Suche begeben nach dem Bierautomaten, den es dort gab. Den gab es tatsächlich, also ohne ID-Check oder irgendwas, kannst du einfach gegen Geld halt Bier ziehen. Das ist uns dann ausgerechnet auch noch unser wertvolles Kleingeld, eine Münze, in so einen Abflussschlitz auf dem Boden gefallen und war weg. Ach, Gott,
alles nachts, aber, oder?
Ja, nachts, also nachts natürlich.
Koyasan ist ja ab 6 Uhr schon nachts.
Ja, so schottendicht dann, da werden die Bürgersteige hochgeklappt. Ja. Ach, aber irgendwie sind wir an unser Bier gekommen. Und dann, naja, was machen wir jetzt noch? Die Nacht ist ja noch jung. Mhm. Wir laufen jetzt hier noch so ein bisschen zum Friedhof und so. So ein bisschen die Stimmung, die Atmosphäre vielleicht noch aufsaugen. Mhm. Und dann... ein großer Parkplatz und mitten, wirklich mitten auf diesem großen leeren Parkplatz stand eben so ein kleines Autoleinchen, wie man halt in Japan sagt, diese kleinen Transport-
Licht in der Dunkelheit.
LKWs, Mini-LKWs, die haben mit so einer portablen Bude quasi hinten drauf und hat so verheißungsvoll geleuchtet. Ja. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, da müssen wir jetzt hingehen. Und das war eben auch so ein älterer Herr, der da Nudelsuppen verkauft hat. Eben auch so ganz basic, weil also den Umständen entsprechend, was man da halt so zubereiten kann. Ach, wir waren einfach so glücklich, dass wir jetzt doch noch irgendwie was machen können. Das war so schön, sich dann da hinzusetzen. Dann natürlich plaudert man dann, wo kommt ihr her, was führt euch hierher und so weiter. Und dann haben wir den halt auch gefragt, also ob er da, ja kommen Sie immer hierher, lohnt sich das denn oder wie lange schon? Und er meinte auch, ja, er kommt regelmäßig schon seit super langer Zeit und er fährt 2 Stunden da hoch, weil das ist ja so JWD irgendwie. Oh, aber da fährt er halt immer hin und dann baut er da seine Stadt auf. Scheint sich zu lohnen, oder? Besser als nichts zu machen. Vielleicht ist er auch schlaflos und in Rente, hat sonst nichts zu tun. Und ja, also wir fanden es total super. Das war echt so eins meiner besten Erlebnisse in Japan. Ja. Das war richtig toll.
Ja, das glaube ich.
Es ist eigentlich Standard, dass man nach dem Saufen sozusagen dann noch eine Nudelsuppe essen geht mit einem Mitbewohner, der, also waren wir mal Party machen und da meinte er auch, ja und jetzt gehen wir noch Nudelsuppe essen, da kenne ich einen guten Laden. Also es war schon ein normales Restaurant, aber auch so halb offen irgendwie. Und dann hat man sich so an die Theke gesetzt und hat wirklich für einen Spottpreis da seine Nudelsuppe bekommen. Und dann gab es so eine riesige Schüssel mit hart gekochten Eiern. Da konnte man sich dann einfach so selbst bedienen. 100 Yen pro Ei oder was weiß ich. Und dann auf Vertrauensbasis, dass man das dann dazulegt beim Bezahlen. Und das fand ich irgendwie auch so kurios. Das ist so schön, so ein Bottich voller Eier greifen.
Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, dass ich meistens nicht nachts unterwegs bin. Also wenn wir mal frei haben oder so, dann schon. Wir treffen uns vielleicht mit irgendwelchen Leuten. Ansonsten endet der Tag oder die Zeit, die man draußen verbringt, eigentlich spätestens um 11 so rum. Dann ist man auf dem Zimmer und dann ist auch gut. Und wenn dann noch das Telefon klingelt, dann weißt du so, entweder gibt's richtig Stress oder es ist halt nur irgend so eine komische Nachfrage von der Rezeption. Meistens ist es nur das. Aber es kann halt schon auch vorkommen. Dann sitzt man schon so, Füße auf dem Tisch, Kontaktlinsen raus, plötzlich oh Gott, Herzinfarkt. das Telefon, ja, Koyama-sama, Entschuldigung. Dann gibt es meistens irgendwas mit dem Gepäck oder so, was abgeklärt werden muss. Zum Glück meistens nicht so wichtige Sachen. Naja, das kann einem jedenfalls den Abend schon so ein bisschen ruinieren. Aber ansonsten ist die Devise, wenn man morgens immer so früh aufstehen muss, das war ja auch, früher hatten wir noch kein Kind, da war das natürlich für mich noch viel krasser. Zu Hause, fauler Student, auf der Reise, jeden Tag 6 Uhr aufstehen. Oh. Naja, deswegen früh ins Bett gehen und schlafen. Schönheitsschlaf. Und da ist mir eben die Geschichte eingefallen von meinem Vater, der das natürlich ein ähnliches Leben da auch dann führt, wie man es halt dann macht, wenn man da auf Montage ist sozusagen. Und dann hat er erzählt, er ist nachts wach geworden, musste aufs Klo pinkeln gehen. Also diese Hotelzimmer sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Da gibt's einen Hauptraum mit einem Bett, Schreibtisch, Fernseher. Dann geht's ums Eck, da ist das Klo. Und in der gleichen Ecke ist meistens auch die Tür raus zum Flur, also die Zimmertür, schräg neben der Klotür sozusagen. Er musste nachts pinkeln gehen, Tür zu, hat dann erst gecheckt, er ist nicht auf dem Klo, sondern ist im Flur. Und diese Türen von den Hotelzimmern, die gehen halt zu und ohne Schlüssel kommst du nicht mehr rein. Also wenn die einmal zugeknallt sind, dann brauchst du einen Schlüssel, um wieder reinzukommen. Der hatte natürlich keinen Schlüssel, er hatte feinere Unterhose und Unterhemd, stand er dann da nachts irgendwann um 1 oder weiß ich nicht, auf diesem hell erleuchteten Hotelflur. Auch natürlich ohne Brille und so. Hat er gecheckt, da musste er runter zur Rezeption und fragen, ob sie einen Ersatzschlüssel haben, damit er wieder in sein Zimmer kommt.
Und da muss man vielleicht noch erwähnen, was das Ganze noch besonders macht, ist, dass in dieser Hotelkette eigentlich fast nur Frauen arbeiten.
Ja, ja.
Und das ist dann natürlich nochmal besonders komisch, weil dann da nachts plötzlich kommt da so ein alter Mann im Nachthemd oder was auch immer er halt zum Schlafen anhatte.
Im Unterhemd.
Oder im Unterhemd und man denkt schon so, nein, was kommt jetzt? Gott sei Dank, er hat sich nur ausgesperrt. Ich denke, das darf man erzählen. Er hat uns diese Geschichte schon öfters
erzählt. Ja, das erzählt er. Schon öfters wenn zum du Besten wüsstest, was gegeben. Der alles erzählt, ist er manchmal lieber nicht dabei erzählen.
Ja, es ist mir, ich bin jetzt auch noch nicht so auf Maloche da quasi gewesen, aber es ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Nee, aber jedes Mal denke ich auch so, oh Gott,
also ich habe mich auch schon ausgesperrt und musste dann nach einem Ersatzschlüssel fragen, aber eben nicht unter diesen Umständen.
Du warst normal gekleidet.
Ich war angezogen, ja. Ja, aber das ist eben auch was ich manchmal mache, wenn ich nicht schlafen kann, dass ich dann wirklich nochmal runterfahre mit dem Aufzug zum Getränkeautomaten. Da kommt man sich auch mal so ein bisschen verwegen vor. So ähnlich wie abends um 8 noch einen Kaffee trinken, wenn man dann so nachts um 1 oder halb 2 plötzlich den Aufzug benutzt und runterfährt. Die sind natürlich die ganze Zeit wach an der Rezeption. Aber hoffe ich auch mal so ein bisschen, dass mich vielleicht doch keiner sieht. Ich dann da mit Nachthemd noch so ein Bier ziehe.
Ja. Ja, ich glaube, da steht auch extra in den Aufzügen so ein Schild, dass man bitte nicht im Nachthemd und diesen Pantoffeln, die es auf den Zimmern
gibt,
das Zimmer verlassen soll. Es ist nicht so gedacht, dass man damit zum Frühstück erscheint.
Ja,
oder so.
Ja, aber nachts kann man das schon mal machen.
Ja, aber sagst du immer,
das ist meine Nachts geschafft.
Ja, du sagst immer so, du gehst nicht feiern, aber ihr wart doch auch, wart ihr nicht auch manchmal bei der Karaoke oder sowas?
Ja, aber das ist ja alles relativ früh. Also wir treffen uns dann ja oft schon um 7:30 und dann gehen wir dahin. Karaoke ist ja wie alles in Japan streng getaktet, dann bist du da 90 Minuten und dann geht's schon wieder nach Hause. Oder halt nochmal irgendwo an den Fluss. Ist jetzt nicht so das richtige Nachtleben an sich. Mm. Ich kenne eigentlich das Nachtleben zum Beispiel jetzt in Shinjuku, so Kabukicho, das kenne ich eigentlich nur dann am nächsten Morgen. Ja, das und am nächsten Morgen, wie halt dann noch so die Reste, die menschlichen Überreste von dem Vorabend dann noch so durch die Gegend wanken oder in Hiroshima ja auch, wo wir übernachtet haben früher immer. Wenn du da natürlich dann am 8 morgens losgehst mit der Reisegruppe, dann begegnen dir manchmal dann noch die, für die die Nacht sozusagen noch nicht ganz aufgehört hat.
Und die nicht wollen, die nicht einsehen wollen, dass es jetzt vorbei ist. Ja, aber ich meine, ich bin jetzt eh kein so großer Fan von so in den Club gehen oder diese Art von Ausgehen.
Ich musste eben so ein bisschen lachen, dass du meintest, da haben wir Party gemacht. Oder schon, wann hast du das das letzte Mal gesagt? Ich so...
Das dann, ist halt auch schon eine Weile her, ne? Da war ich noch.
Geht das nochmal was?
Ja. Aber da sind wir zum Teil ja schon so richtig weggegangen, halt eben das ganze Programm mit erstmal was trinken und dann noch in ein Tanzlokal sozusagen. Und dann vielleicht noch eine Nudelsuppe essen und dann schnell mit dem letzten Zug nach Hause. Mir ging es ganz ähnlich wie in Deutschland, dass ich mit dieser ganzen Partykultur nicht so richtig viel anfangen konnte. Wohingegen diese Karaoke-Parler, also finde ich nach wie vor sehr gut, da habe ich richtig viel Spaß. Man hat seinen eigenen Raum, man weiß, das sind jetzt, was weiß ich, je nachdem wie lange man es bucht, 2 Stunden, kann sich alles von der Karte bestellen, was man will, wenn man halt das entsprechende Paket gebucht hat.
Ja.
Und wenn man das dann auch einmal halt durchgespielt hat und weiß, wie man diese Bestellung macht und diese Geräte bedient. Früher musste man ja dann immer noch
mit dem
Telefon genau anrufen und sagen, was man will. Oh Gott. Also in den meisten ist es ja, halt so, dass du halt so ein Handheld-Ding hast, so ein Bildschirm.
Tablet.
Wie so ein Tablet, genau. Und dann kannst du halt da die Lieder auswählen und kannst auch deine Bestellungen aufgeben, also was du zu trinken willst. Und dann kommen die halt nur noch rein und bringen das. Und bezahlt hast du ja schon am Anfang, glaube ich.
Nee, ich glaube nicht, weil du kannst ja auch länger bleiben.
Ah, ja.
Das ist ja das Fiese, dass am Ende ist ja irgendwie dann doch immer so ein bisschen teurer, als man am Anfang ausgerechnet hat. Also man steht unten, schaut sich die Preise an und dann rechnet jeder, ja, okay, 2000 kann ich noch irgendwie berappen. Und dann geht man hoch und am Ende sind es dann da doch irgendwie 2800 für jeden oder so.
Aber vielleicht, weil die Steuer nicht mit angegeben war. Ja, ja, und dann kommt ja in Japan immer das, man teilt ja alles gerecht, ne? Und dann muss immer jeder so, jetzt jeder, wir hatten bei uns die Reiko, die hat das immer übernommen, immer den Überblick, alle haben sie ihr auch blind vertraut, die hat dann immer ausgerechnet so, und jetzt kriege ich von jedem so und so viel Yen. Dann hat sie es immer noch so gemacht, wenn wir Leute dabei hatten, die halt keinen Alkohol trinken, dass die halt dann eben weniger zahlen mussten. Und dann muss halt immer jeder, auch mal gucken, dass du das Bargeld schon entsprechend eingepackt hast. Wenn du dann nur 10.000 Yen-Schein dabei hast, dann gibt's Probleme. Ja, und dann schmeißt man das alles da so in den Hut und dann wird bezahlt. Das ist ja auch, wenn man so ausgeht, das kann ich auch mal erwähnen, das war für mich anfangs sehr komisch, dass man sich halt alles teilt. Also wir waren mal irgendwo in so einer Pizzakette oder sowas und dann haben wir halt alle eine Pizza bestellt. Ja, und dann teilt man sich das halt. Also da war ich so richtig entsetzt.
Ich sehe so den Horror in deinen Augen.
Ich wollte meine Pizza nicht teilen. Ich habe mir diese Pizza bestellt, weil ich diese Pizza essen will und nicht von anderen. Ja. Also das war schon wirklich eine Umstellung. Und irgendwann fand ich es dann aber auch gut. Weil dann weiß man ja auch, okay, bestell jetzt das und irgendjemand anderes nimmt ja eh das. Und wenn nicht, egal. Und man kann von allem halt auch mal probieren. Und ja gut, das ist halt immer der gleiche Preis. Also anfangs beim ersten Mal, wo ich da noch von der Uni da weg war, da dachte ich noch so, warum trinken die, als gibt's keinen Morgen? Da war so richtig Druckbetankung. Und dann nach 2 Stunden hieß es, ja, so, wir müssen jetzt gehen, alle zusammenpacken.
So, ich hab erst
und
ein
übrigens
Bier.
2500 Yen. Und ich hatte halt ein Bier getrunken, eine kleine Flasche Bier und irgendwie 3 Stücke Pizza gegessen. Und das hat mich dann 2500 Yen gekostet. Das war mir eine Lehre. Ich kannte das halt nicht, dass man dann immer nur eine bestimmte Zeit hat.
Ja.
Und dann muss man abhauen. Deswegen haben die halt auch so gesoffen, als gibt's keinen Morgen.
Ja. Ja, aber das ist was ich immer schon am ersten Tag eigentlich meinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen erkläre, dass ich sage, in Japan, wenn ihr zum Beispiel in Vierergruppen oder Fünfergruppen irgendwo essen gehen, abends sage ich immer, macht's wie die Japaner, teilt euch einfach die Rechnung, weil es ist immer nicht genau das, was ihr vorher euch ausrechnet. Und am Ende bleibt immer der auf den zusätzlichen Kosten sitzen, der es quasi ausgibt, also vorstreckt. Ja, ich hatte 600, ich hatte und dann kommt am Ende noch die Steuer drauf oder der Sitzplatz.
Ja, so eine Tischgebühr.
Tischgebühr
oder so
in manchen Läden, genau. Oder es ist halt irgendwie immer ein bisschen mehr. Und deswegen das Einfachste ist es, sich da einfach die Kosten zu teilen. In Deutschland sagt man zu diesem Verhalten, den Allmann machen. Wenn man alles genau abzählt und jeder rechnet für sich. Ich hatte aber nur eine Sprite und den halben davon, das sind dann 3,17 Euro. Und das quasi so nach Cent aufrechnen, das den Allmann machen. Das finde ich irgendwie ganz gut.
Also für mich war das ja auch lange Zeit normal. Und das ist ja auch einfach üblich hier. Aber ich denke mir auch immer, mein Gott, wie mega umständlich. Klar, wenn man halt weiß, dass man sich immer die Rechnung teilt, dann guckt man jetzt halt vielleicht schon, dass man selber jetzt nicht so was mega Teures bestellt, wenn alle anderen nur... Also man muss schon so ein bisschen wissen, wie viel Geld haben die anderen. Und in gewisser Weise schon auch kompliziert. Deswegen gibt's wahrscheinlich auch oft diese All-You-Can-Drink, All-You-Can-Eat Sachen, weil dann musst du eben keine Gedanken drüber machen. So, dann ist einfach klar...
Ja.
Es gibt das zu essen, jeder bestellt von der Karte und am Ende kostet so und so viel.
Genau.
Also es kommt schon vor, dass man so getrennt bezahlt, Bett zu Bett so, wenn man jetzt nur so zu zweit essen geht. Ja, dann zahlt man schon oft nur das, also was man auch gegessen hat, aber ja, es hat auch so ein bisschen sowas distanziert.
Ja, und ich finde halt gerade abends, da ist die Situation ja auch eine andere. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe mit 5, 6 jungen und jung gebliebenen Teilnehmern abends noch irgendwo hin, dann bist du ja so, okay, jetzt gehen wir noch dahin. Und hast eben vielleicht auch schon was getrunken und dann willst du ja nicht anfangen, das Kleingeld rauszuholen und sagen, ich hatte aber jetzt 600 Yen und 13 und du hattest das. Da ist es halt einfach viel besser, wenn einer den Überblick behält und sagt, Leute, ich habe jetzt gerade 4000 Yen bezahlt, so, ich kriege jetzt von jedem so und so viel. Ist schon angenehmer. Auch ein beliebter Ausflugsort in der Nacht, Game Center.
Ah.
Ja, das ist auch eine schöne Sache, die man nachts machen kann, die es auch in Deutschland so nicht gibt. Game Center, das sind eben, ja, es gibt es eben in Deutschland nicht seit den 80ern, dieses Konzept von Spielhallen, die eben nicht jetzt nur für Erwachsene sind, sondern wo es halt alles Mögliche gibt. Trommelspiele, Tanzspiele, Ballerspiele, Prügelspiele, UFO-Catcher, all das Zeug. Und da gibt es in Asakusa einen, ziemlich in so einer Seitenstraße, und das ist auch nur so eine kleine Kaschemme, also nur ein Stockwerk, verraucht irgendwie. Aber so gerade ein paar lustige Sachen, dass man da auch reingehen kann. Und da sind auch schon Personen versoffen sozusagen drin. Geht ihr schon mal vor, ich bleib noch hier. Und wir wussten dann auch nicht, wie lange die dann noch geblieben sind.
Solange das Kleingeld reicht.
Kann man auf jeden Fall auch schön noch nachts so ein bisschen Dampf ablassen irgendwie. Das ist ja fast wie eine Disco, nur dass man halt nicht die ganzen Vollidioten um sich hat, sondern,
ja, eigentlich
sondern auf dem Bildschirm starren kann. Perfekt.
Ja, aber apropos verräuchert, da musste ich jetzt natürlich auch an unsere damalige Stammkneipe denken, als ich in Japan gelebt habe. Das war nämlich so ein Yakitori-Laden, also wo über Holzkohle Hähnchenspieße
vom Wurstkönig,
genau. Und das war auch so ein lustiges Meisterwerk japanischer Kneipenkultur, sage ich mal. Weil das war irgendwie so ein ganz altes Holzgebäude. Mhm. Und wir sind dann aber immer direkt so eine mega steile, mega schmale Treppe hoch, wie es in so ganz alten Häusern auch in Deutschland noch ist, in so Fachwerkhäusern oder so manchmal. Und da gab es dann einen großen Tatami-Raum mit Schiebetüren und da saßen wir dann meistens, weil wir immer eine größere Gruppe waren, hatten dann auch oft reserviert. Dieser untere Bereich, da konnte man auch sitzen, nur auf so kleinen Höckerchen an so wackeligen Tischen. Und das war aber eigentlich gar nicht mehr Teil des Gebäudes. Das war auch einfach nur mit so einer Konstruktion, mit so schweren Plastikplanen, wurde da so ein Raum geschaffen. Mhm. Also wie wenn man sagt, da wird renoviert, aber das war quasi der Raum. Ich war da einmal mit einer Kommilitonin aus Deutschland, die zur gleichen Zeit wie ich auch in Japan studiert hat, aber in Kyoto. Und die war auch ganz angetan von dieser Kneipe und meinte, da geht sie dann auch mal auf jeden Fall mit ihrem Mann hin, der aus Südafrika stammt ursprünglich. Und da meinte sie auch, der war total begeistert. Der meinte, das ist ja wie in den Townships irgendwie. Also er hat sich da irgendwie auch an seine Heimat quasi erinnert gefühlt. Also es hat wirklich so ein ganz eigenes Flair. Und als ich da mal mit meiner Schwester und ihrem damaligen Freund war, da saßen dann auch ganz nah bei uns so Sailorymen und die fanden es auch total spannend, dass wir da jetzt als Ausländer sitzen und haben uns dann auch so komische Hühnchenspieße halt bestellt. Ja, so, ja, isst doch mal, so ein bisschen, isst mal diese komischen Hähnchenmägen oder was auch immer dann. Ach ja, und da war ja noch das Besondere, der Bestellvorgang. Man hatte so einen Zettel, wie vom Kniffel oder so, wo das ganze Menü quasi drauf stand. Und dahinter eben so ein Kästchen, so ein leeres. Und da musste man quasi mit Strichsystem eintragen, wie viel man bestellen möchte. Und da macht man aber nicht wie bei uns vier Striche nebeneinander oder hintereinander und dann so einen schrägen Strich durch, sondern man macht die in der Reihenfolge, dass das Kanji für richtig oder also in Tadashi richtig kommt das auch vor. Ja. Das ist dann peinlich, wenn man da nicht die richtige Reihenfolge macht. Och, das haben natürlich dann bei uns auch meistens die Asiaten, sag ich mal, übernommen. Aber wenn ich da allein war, dann musste ich das zum Teil auch erfüllen. Aber das fand ich auch höchst interessant, dass man da wie so ein Kniffelblock in die Hand bekommt. So hier, bitte, tragt mal eure Bestellung ein. So voll analog, nicht dieses irgendwie ein Karaoke, dieses Touchpad da oder wie so ein Tablet. Nee, du kriegst einen schönen Zettelblock noch. Und dann, da müsste ich auf jeden Fall noch mal hin, wenn ich mal wieder in Japan bin. Und dann hatten wir uns auch mal mit jemandem verabredet dort. Ja, und da habe ich so blöd aus der Wäsche geguckt, weil das jetzt so ein total schicker, renovierter Laden ist. Schön, aber halt komplett anderes Ambiente. Also dieser komische Anbau existiert nicht mehr. Es ist jetzt ein großes Gebäude, so dunkel, so ein bisschen schick.
Ja, da waren wir doch zusammen. Ja.
Genau, aber ich finde die Stimmung, ich war so richtig enttäuscht. Ich hätte nicht heulen können. Ich dachte, was haben sie getan?
Ja, ja, wir haben schon oft durchblicken lassen, dass wir eigentlich, ich sag mal, diese rustikalen
Ecken rustikal ist gut,
genießen können. Also gerade eben auch nachts, also diese kleinen Rahmenlokale so ein bisschen abgerockt. Ja, auch mal so Kneipen. Und ich hatte neulich mal ein lustiges Erlebnis, das war ein Klassentreffen von vor 20 Jahren, die Klasse, in der ich war auf der Schule. Und da war ein ehemaliger Mitschüler, der jetzt so ein bisschen so Globetrotter ist und so. Und der hat dann auch so, ja, ich war schon so oft in Japan. Und dann hat er mir erzählt, wie er da in der besten Sushi-Bar der Stadt oder irgendwie sowas war. Und das war so geil und war das ein super teurer Sake und da. Und ich hatte wirklich überhaupt kein Interesse, in so eine Art von Lokal zu gehen. Ich dachte mir die ganze Zeit so, oh, das wäre überhaupt nicht für mich. Ich kann es mir genau vorstellen, wie das ausschaut. So komisch minimalistisch, aber sauteuer. Und alle sind so zu gut angezogen und geschminkt. Nee, danke. Ich gehe da lieber
in die mobile Rahmenbar.
Ja, genau. Oder in, wo man nur, wenn man Glück hat, keine Kakerlake sieht.
Ja. Ja, aber dazu fällt mir noch ein. Also ich war mal in der größten Diskothek Tokios.
Oh.
Das war auch da zwischen den Jahren, wie man so sagt. Mhm. Das hatte dann auch so ein Mitbewohner von mir aufgetan. Ja, da gibt's so eine Feier, da gehen wir hin und so. Hatten wir vorher schon die Tickets irgendwie gekauft. Ewig lang mit der Bahn hingeguckt. Das war so total weit draußen, damit quasi keinen der Lärm stört. Mich macht's einfach überhaupt nicht an. Ich fand's so langweilig. Und dann gab's da so Getränkeautomaten auch verteilt in diesem Club. Aber da hat halt eine Wasserflasche auch 500 Yen gekostet.
Ach ja, Bettina, ich bin durch.
Jo.
Man kann sicherlich noch mehr machen, aber über Love Hotels haben wir ja schon erzählt. Was mir eben noch kurz eingefallen ist, dass es ja im Toyoko-In diese Pay-Per-View-Automaten gibt. Ja. Und das gibt es schon länger, aber es wurde nie Werbung gemacht für den ab 18er-Bereich, sage ich mal. Sondern das war immer in Fujinomiya, in dem kleinen Szenen. Kein Hotel unserer Stammkette, aber auch so ein Business-Hotel. Es wurde jetzt vor ein paar Jahren erneuert, seitdem ein bisschen schicker. Zwar immer noch sehr klein, aber ein bisschen schicker, aber es war vorher schon so ein bisschen, hatte intern so ein bisschen den Ruf, die Ranz-Variante zu sein, sag ich mal. Und die hatten halt eben immer sehr prominent das Programm für das nächtliche Programm eben da liegen. Sodass wir da in der Sommerreise, die eben oft auch mit Kindern war, dachte ich immer so, ja, ich gehe vielleicht vorher mal aufs Zimmer und pack mal diesen Flyer
die weg. Zur Seite. Ja, nicht, die Prospekte.
Dass da noch Ärger mit den Eltern gibt. Ja, da musste ich gerade noch dran denken. Und das Nachtprogramm im Hotel.
In diesem Sinne, ja. Stürzen wir uns ins Nachtleben.